Mein Name ist Karl-Heinz Granitzer, Hall of Famer in New York City. Für das Herrengedeck mit Andreas Kulik wünsche ich einen erholsamen und wunderbaren Abend.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik. Und mit Andreas Kulik. Eine Stunde Herrengedeck live aus dem Büchsenstadel, hier bei 45 Grad im Schatten. Und ihr freut euch zu Recht auf ein ganz besonderes Tor, auf das Wembley-Tor, nämlich es wird kommende Woche am 30. Juli 50 Jahre alt. In der 101. Minute der Verlängerung des WM-Finales 1966 zwischen Deutschland und England drosch Geoff Hurst den Ball an die Latte des deutschen Tores. Von dort prallte er auf die Torlinie und anschließend wieder ins Spiel zurück. Wolfgang Weber köpfte ihn dann zur Ecke, aber der Schweizer Schiedsrichter Gottfried Dienst entschied nicht auf Eckball, sondern nach Rücksprache mit seinem sowjetischen Linienrichter Tofik Bachramow auf Tor. Das legendäre Wembley-Tor war geboren. Der Linienrichter aus Aserbaidschan räumte später zwar ein, nicht genau gesehen zu haben, ob der Ball im Tor war, aber da war es selbstredend zu spät. Er habe damals aus dem Jubel der Engländer und der reservierten Haltung der Deutschen geschlossen, dass der Ball einfach drin gewesen sein musste. In seiner später erschienenen Autobiografie aber schreibt er dazu dann doch wieder etwas anderes. Zwischenzeitlich haben sich zahlreiche Menschen diesem Tor angenommen, den Beweis anzutreten, dass der Ball drin war oder auch nicht, je nach Herkunft. Inzwischen allerdings darf als gesichert gelten, dass das Tor zu Unrecht gegeben wurde. Dies haben bis heute auch mehrere englische Studien bestätigt, deren wohl relevanteste 2006 ihre auf einen 35mm Film vom Finale gestützten Ergebnisse veröffentlichte. Die Kamera, welche diese Bilder damals aufgenommen hatte, befand sich nahezu auf Höhe der Torauslinie. Ändern lässt sich am WM-Erfolg der Engländer im eigenen Land 1966 natürlich nichts mehr. Wäre ja auch noch schöner. Doch wie wurde und wie wird das Wembley-Tor in der Berichterstattung damals und heute aufgenommen? Dazu habe ich für heute Abend drei Texte rausgesucht, die uns einen Eindruck vermitteln werden. Den ersten davon gibt's gleich nach dem Grußwort der Queen und den Beatles.
I welcome all our visitors and feel sure that we shall be seeing some fine football.
I read the news today, oh boy. About a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph.
Das Wembley-Tor wird 50 Jahre alt. Glückwunsch aus dem Büchsenstadel. Im Buch Die achte Fußball-Weltmeisterschaft England 1966, das nach der WM vom Bertelsmann Verlag in Zusammenarbeit mit dem Sportinformationsdienst herausgegeben wurde, heißt es zum Finale und dem entscheidenden Treffer. Das Weltendspiel hieß England-Deutschland. Zum ersten Mal in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften lag die Entscheidung zwischen zwei Ländern aus dem westlichen Europa. Das Land, dem der Fußball seine Geburt, sein Werden und Wachsen verdankt, sah im krönenden Finale am 30. Juli 1966 im Wembley-Stadion seine große Chance, den größten Erfolg seiner mehr als 100 Jahre alten Fußballgeschichte zu erreichen. Unter den Fachleuten aus aller Welt gingen die Prognosen über den Ausgang des Endspiels weit auseinander. Für die Engländer sprach auf jeden Fall das Fluidum des Wembley-Stadions. Ihm würde sich auch die deutsche Mannschaft nur schwer entziehen können. Dennoch konnte die Elf Helmut Schöns unbeschwert an ihre große Aufgabe herangehen. Was hatte sie schon zu verlieren? Die Bilanz in der fast 60-jährigen Geschichte der Begegnungen zwischen England und Deutschland war für Deutschland eindeutig negativ. Seit der ersten Begegnung am 20. April 1908, die England in Berlin mit 5:1 gewann, gab es für Deutschland in 11 Spielen gegen England lediglich 2 Unentschieden, aber 9 Niederlagen. Die Beobachter waren sich darüber klar, dass Deutschland im Finale der 8. Fußball-Weltmeisterschaft die Rolle des Außenseiters spielen würde. Die von Helmut Schön glänzend vorbereitete und geführte Elf hatte sich vorgenommen, das Gesetz der Serie zu brechen. Der Wille, im Endspiel den Engländern einen heißen Kampf zu liefern, sprang wie ein Funke von Spieler zu Spieler. Gleichgültig wie die Voraussagen lauteten, im deutschen Lager ließ man sich durch nichts beirren. Englands Verantwortlicher, Alf Ramsey, würde den Versuch machen, das Spieltempo seiner Mannschaft in die Waagschale zu werfen. Waren die Engländer gegen Portugal schon am Ende ihrer Kräfte gewesen und deshalb gegen Schluss des Treffens noch in Verlegenheit geraten? Hatten sie Glück gehabt, dass Portugal nicht auf den Gedanken gekommen war, einen Generalangriff zu starten? Fragen über Fragen. Sepp Herberger gab eine Antwort. England war im Spieltempo so stark, dass Portugal langsam aussah. England beschäftigte sich unterdessen mit dem Problem, ob Teammanager Ramsey sich dazu entschließen würde, Jimmy Greaves beim Endspiel einzusetzen. Greaves hatte wegen einer Beinverletzung nicht beim Halbfinalspiel gegen Portugal dabei sein können. Nun waren die Meinungen geteilt, ob man es riskieren könne, den prominenten Spieler trotz gewisser Behinderungen aufzustellen oder ob es besser sei, auf den 26-jährigen Stürmer von Tottenham Hotspur zu verzichten. Das Spiel gegen Portugal ist auch ohne Greaves nicht schlecht gelaufen, hieß es. Ramsey verzichtete schließlich auf Greaves. Die Situation der deutschen Mannschaft ähnelte derjenigen vor dem Spiel 1954 in Bern. Sie hatte nichts zu verlieren. Konnte alles gewinnen. Mit ihrem Vorstoß ins Finale war ihr eine so überzeugende Leistung gelungen, dass man auch einen zweiten Platz als Riesenerfolg würde buchen müssen. Joe Mercer, ein alterfahrener Nationalspieler aus den großen Jahren von Arsenal London, gab ein Urteil über Deutschland ab. Ausgekochte Profis, kaltschnäuzig bis zum Letzten. Ganz gewiss, es würde Kaltschnäuzigkeit dazugehören, zu einem großen Gegner Englands zu werden, ein Spiel zu liefern, das Geschichte machte und vielleicht sogar zum zweiten Mal als Sensation eines FIFA-Turniers Weltmeister zu werden. Passend dazu das Tony Hatch Orchestra mit Best in Football. Mit dem Endspiel rückte aber nicht nur der Jules Rimet Cup seiner Übergabe näher, es näherte sich auch die Stunde der Verteilung von Preisen für verschiedene Leistungen während des Turniers. Nicht nur die englische Presse tat sich hervor, sondern auch eine Badesalzfirma und die Vereinigung der englischen Fußballjournalisten spendeten großzügig Preise und Prämien für den erfolgreichsten Torschützen, den besten Spieler, den überragenden Spieler des Endspiels, den Star des Turniers, den markantesten Spieler der preiswürdigen Leistungen waren viele und manchmal fühlte man sich ein bisschen an den Literaturbetrieb erinnert. Die englische Presse berichtete in aller Offenheit über eine Prämie, die von der Football Association für einen Sieg der britischen Mannschaft ausgesetzt worden war. Dieser Meldung folgend standen dem Teamchef Alf Ramsey 22.000 Pfund, das sind 250.000 deutsche Mark, zur Verfügung, die er nach eigenem Gutdünken auf die 22 Spieler des britischen Aufgebotes verteilen konnte. Der Deutsche Fußballbund hatte hingegen nicht die Absicht, im Falle eines Endspielsieges so hoch einzusteigen. Sein Sprecher äußerte: Unsere Spieler bekommen wie bei allen anderen vorhergehenden Begegnungen der Weltmeisterschaft 250 D-Mark. Das ist nicht mehr, als die Spieler für jedes Treffen der Bundesliga erhalten. Der DFB zahlt 1000 D-Mark pro Einsatz an den Verein des jeweiligen Spielers. Davon werden 250 D-Mark an den Spieler selbst weitergegeben. Der DFB, so äußerte Pressechef Dr. Gerhard, sei zwar nicht arm, aber es handele sich um die Frage des Prinzips. Die Ehre, Deutschland repräsentieren zu können, ist genug. Unsere Leute könnten nicht besser spielen, wie viel sie auch dafür bezahlt bekämen. Ganz England geriet in einen Freudentaumel. Das Mutterland des Fußballs gewann erstmals ein Endspiel um die Weltmeisterschaft nach dem 4:2 über Deutschland vor fast 100.000 Zuschauern im Londoner Wembley Stadion, Englands traditionsreichster Sportstätte, blieb der Jules Rimet Cup die begehrteste Fußballtrophäe der Welt für die nächsten 4 Jahre in London. Die englischen und deutschen Spieler konnten sich der Tränen kaum erwehren, als sie voller Erschöpfung die Medaillen aus den Händen von Königin Elisabeth II. Entgegennahmen. Die englische Königin hatte zuvor dem englischen Mannschaftskapitän Bobby Moore den Goldpokal überreicht. Der Sieg von England in einem Finale mit ausgezeichnetem Niveau und einer großartigen Dramatik in 90 von insgesamt 120 Minuten war verdient. Das Gastgeberland, dessen Weltmeisterschaftsgewinn Teamchef Alf Ramsey seit einem Jahr unermüdlich vorausgesagt hatte, stellte die Mannschaft mit der besseren Kondition. Das wirkte sich vor allem in der Verlängerung über 2x15 Minuten aus. Unter den Ehrengästen sah man neben der englischen Königin und dem Herzog von Edinburgh den englischen Premierminister Harold Wilson, der am Abend nach dem Spiel auch dem Festbankett im Royal Garden Hotel beiwohnte, weiter das FIFA-Präsidium mit Sir Stanley Roos an der Spitze, den englischen Sportminister Dennis Howell, Bundesinnenminister Paul Lücke als offiziellen Vertreter der deutschen Regierung, seinen Kabinettskollegen Richard Stücklen, den deutschen Botschafter in London, Blankenhorn, den UEFA-Präsidenten Gustav Wiederkehr und als Repräsentanten der deutschen Sportführung NOK-Präsident Willi Daume sowie das Präsidium des Deutschen Fußballbundes mit Dr. Hermann Gößmann an der Spitze. Deutschland bei Weltmeisterschaften nach dem glanzvollen Sieg von 1954, dem dritten Rang von 1934 und dem vierten Platz von 1958 nun Zweiter. War ein würdiger Verlierer. Nur 5 Minuten dauerte die Freude der 12.000 deutschen Schlachtenbummler über die 1:0 Führung durch Haller. Dann glich der dreifache Torschütze Hurst durch einen herrlichen Kopfball aus. Das englische 2:1 durch Peters bedeutete noch nicht die Entscheidung, denn 30 Sekunden vor Schluss gelang dem überragenden deutschen Spieler Wolfgang Weber der Ausgleich. In einem dramatischen und verbissenen Ansturm. Das psychologisch wertvolle 3:2 für England, Hurst in der 101. Minute, war eine Entscheidung des sowjetischen Linienrichters Bachramow, der auf Rückfrage von Schiedsrichter Dienst auf Tor entschied. In der Schlussminute erhöhte Hurst auf 4:2. England blieb in diesem Weltturnier ungeschlagen. Mit dem Finale erhöhte sich die Bilanz der englischen Siege über Deutschland auf 10, bei 2 Unentschieden und keinem deutschen Erfolg in der 58-jährigen Geschichte der Länderspiele zwischen beiden Nationen. Über das Wembley-Tor selbst steht dann weiter zu lesen. In der ersten Hälfte der Verlängerung erwiesen sich die Engländer vor allem durch ihre physischen Reserven als die stärkere Mannschaft. Sie erspielten sich bis zur 95. Minute 4 gute Gelegenheiten, von denen jede einzelne zum Siegtreffer hätte führen können. So lenkte Tilkowski in der 92. Minute einen scharfen Schuss Balls über die Latte. Eine Minute später rettete er gegen Hurst, in der 94. Minute traf Bobby Charlton den Pfosten und schon beim nächsten Angriff pfiff ein wuchtiger 15-Meter-Schuss von Hurst nur knapp am rechten Pfosten vorbei. Endlich, in der 99. Minute, trug dann auch die deutsche Elf wieder mal einen Angriff vor, als Held auf dem linken Flügel einen Alleingang an 2 Engländern vorbeiführte. Das Zuspiel des Dortmunders erreichte jedoch der zu weit rückhängende Seeler in dieser Situation nicht mehr. 2 Minuten später fiel zum zweiten unentscheidenden Male das Führungstor für England. Hurst jagte aus kurzer Entfernung einen knallharten Schuss unter die Latte und es war von den Presseplätzen aus nicht festzustellen, ob der Ball, der von der Lattenkante zu Boden geschlagen wurde, dabei die Linie überschritten hatte oder nicht. Auch Schiedsrichter Dienst war sich über die Situation offensichtlich nicht im Klaren, so dass er den sowjetischen Linienrichter Bachramow befragen musste. Erst dessen Bestätigung brachte die Anerkennung des 3:2 Erfolges für die Engländer, die weiterhin im Angriff blieben. Erst mit dem Pausenpfiff der Verlängerung zusammen riskierte Emmerich einen seiner wenigen Schüsse, der über die Latte hoch in die Wolken ging. Das historische Wembley-Tor, musikalisch unterstützt von Madsen, du schreibst Geschichte.
Weil du nur einmal lebst, willst du, dass sich was bewegt, bevor du gehst, bevor du gehst.
Ja, und über den vorentscheidenden Treffer im Finale der WM 1966 über das Wembley-Tor heißt es in der Süddeutschen Zeitung WM-Bibliothek, also in einer etwas neueren Ausgabe als der 66er, die wir gerade gehört haben. Das dritte Tor stellt alles in Frage, doch die deutsche Niederlage ist kein Unrecht. Es war ein gewittriger Samstag, dieser 30. Juli 1966 in London. Heftige Schauer, der letzte, kurz vor Spielbeginn, hatten den Rasen von Wembley getränkt. Über den Tribünendächern zuckten grelle Blitze, als 10 Minuten vor 15 Uhr die Mannschaften das Spielfeld betraten. Ein herrliches Bild. Die imposante Kulisse mit fast 100.000 Zuschauern, das Schwarz und Weiß der Deutschen, das Rot und Weiß der Engländer, der grüne Rasenteppich, auf dem in den folgenden 120 Spielminuten ein geschichtsträchtiges Schauspiel geboten werden sollte. Mit den schwarz gekleideten Unparteiischen als Hauptdarstellern. Je mehr Jahre vergingen, desto mehr konzentrierte sich die Erinnerung an dieses unglückselige Tor zum 3:2 für England in der 11. Minute der Verlängerung. Jenes Tor von Geoffrey Hurst, das sehr wahrscheinlich kein reguläres Tor war, aber den Engländern den Weg zum 4:2-Sieg ebnete. Dabei war es ein grandioses Fußballspiel voller Leidenschaft und Drama. Wäre der Ball nach Hursts Schuss eindeutig nicht im Tor gelandet und Deutschland hätte in der Verlängerung gewonnen, würde man Helmut Schön heute als Wundertrainer feiern, der die Deutschen zum ersten Sieg in England führte. Ausgerechnet im Finale einer WM. Und Schöns Kollege Alf Ramsey wäre in England vielleicht eine Unperson, weil er Torjäger Jimmy Greaves nicht aufstellte. Hätten die Deutschen dagegen ohne jenes Wembley-Tor verloren, würde man heute noch einige von Schöns personellen Entscheidungen anzweifeln, die damals für Kritik sorgten. Als sich die Engländer zum ersten Angriff formierten, gesellte sich Franz Beckenbauer zu Bobby Charlton. Beckenbauer gegen Charlton, Charlton gegen Beckenbauer. Sollte man die beiden überragenden Mittelfeldspieler aufeinander loslassen? Beide Trainer hatten sich dafür entschieden, obwohl ihre Berater Bedenken äußerten. Das Duell gewann letztlich Charlton. Torwart Hans Tilkowski ging angeschlagen ins Spiel. Er hatte im Halbfinale gegen die UdSSR eine Schulterprellung erlitten. Aber hatte Helmut Schön eine Wahl? Sepp Maier verletzte sich während der WM an der Hand. Als dritter Torwart stand Günther Bernhard von Werder Bremen bereit. Für ihn und ihn einzusetzen wäre ein noch größeres Wagnis gewesen. Schon nach 8 Spielminuten wurde Tilkowski im Luftkampf von Hurst hart angegangen. Die Engländer hatten sich vorgenommen, ihn einzuschüchtern. Betreuer mussten ihn wieder aufpäppeln. Auch der Torwart durfte damals nicht gewechselt werden. Ein Feldspieler hätte Tilkowski ersetzen müssen. Schon nach 5 Minuten gab Lothar Emmerich die dritte umstrittene Personalie den ersten Schuss ab, Richtung Eckfahne. Doch die Deutschen führten den ersten Schlag. Nach einer Flanke von Siggi hält Werte Ray Wilson, der Verteidiger, den Ball mit dem Kopf zu kurz ab. Helmut Haller zog im Strafraum aus halbrechter Position ab. Der Ball rollte ins linke untere Toreck. Es war sein 5. Tor in diesem Turnier. Nur 6 Minuten lang hielt die deutsche Führung. Nach einem Freistoß von Bobby Moore lenkte Hurst im Strafraum den Ball per Kopf ins Netz. Sein Bewacher Horst-Dieter Höttges, im Halbfinale wegen Schmerzen an der Achillessehne geschont und damit die umstrittene Personalie Nummer 4, stand weit von ihm entfernt. Trotz des Ausgleichs wirkten die Deutschen gefährlicher bis zur Halbzeitpause. Vor allem Uwe Seeler tat sich hervor. Mit einem gewaltigen Distanzschuss, den Gordon Banks parierte, und mehreren Kopfbällen, verblüffend, wie er sich im Luftkampf gegen Charlton und Moore durchsetzte. Als Hemmschuh im Spiel erwies sich Emmerich. Seine Formkrise hatte sich schon im Halbfinale gegen die UdSSR angedeutet. Doch Schön erhoffte sich wohl einen entscheidenden Schuss von Emmerich wie gegen Spanien. Nach dem Seitenwechsel setzten sich die Engländer zeitweise in der deutschen Hälfte fest. Sie wirkten keineswegs spielerisch überlegen, verfügten aber über ein wenig mehr Kraft und auch Entschlossenheit. Die deutsche Abwehr glich das lange Zeit aus. Willi Schulz, Karl-Heinz Schnellinger und vor allem Wolfgang Weber boten eine überragende Partie. Das 2:1 fiel eher kurios. Höttges grätschte in einen harmlosen Schuss und produzierte eine Kerze. Der Ball fiel vor die Füße von Martin Peters, der setzte ihn aus kurzer Distanz Volley zum 2:1 ins Netz. Die Deutschen mobilisierten noch einmal die letzten Kräfte. Weil Seeler und Haller schon ermattet waren, war der unermüdliche Sigi-Held im Angriff meist auf sich allein gestellt. Unterstützung erhielt er vor allem von Wolfgang Overath, grandios an diesem Tag, und von Franz Beckenbauer. Der Münchner hatte augenscheinlich nicht seinen besten Tag erwischt. Ihm unterliefen mehrere Fehlpässe, er war müde geworden im Duell mit Bobby Charlton, doch nun trieb er mit dem Mut der Verzweiflung den Ball nach vorne. Bei der Ansicht von Fernsehbildern wirkt es grotesk, welch unendlichen Wege man damals den Mittelfeldspielern Beckenbauer und Overath zumutete. Allem Anschein nach stand ein Stürmer zu viel auf dem Platz. Dennoch fanden die Deutschen noch einmal ins Spiel zurück. Den Freistoß vor dem 2:2 verrechnen die Engländer heute noch gerne mit dem umstrittenen 3:2. Zu Unrecht, wie auf Fernsehbildern erkenntlich. Jackie Charlton hatte sich bei Held aufgestützt. Der von Emmerich getretene Ball fand auf Umwegen zu Wolfgang Weber. Mit letzter Streckung grätschte er die Kugel ins Netz, nur 15 Sekunden vor Spielende. Englands Trainer Ramsey, aufgebracht wegen des Freistoßpfiffes, sagte in der Pause vor der Verlängerung seinen Spielern: Ihr habt sie schon einmal besiegt, jetzt besiegt er sie eben noch ein weiteres Mal. Er deutete auf die Gegner und rief: Schaut sie euch an, sie sind fertig. Als sich die Deutschen vor der Verlängerung noch massieren ließen, sammelten sich die Engländer schon wild entschlossen am Anstoßkreis. Der Unterschied zwischen beiden Mannschaften lässt sich letztlich an der Person von Alan Ball festmachen. Mit seinen Flügelläufen nahm Ball die deutsche Abwehr immer wieder auseinander. Nach einer seiner Hereingaben zog Hurst aus der Drehung ab. Der Rest ist Geschichte. Der Ball trifft die Unterkante der Latte und setzt auf, vor, auf oder hinter der Linie. Schiedsrichter Gottfried Dienst entscheidet nach Webers klärendem Kopfball auf Ecke, doch Linienrichter Tofik Bachramow korrigiert ihn. Tor. Hurst's drittes Tor zum 4:2 ist nur noch eine Randnotiz. Kapitän Seeler musste sich hinterher überwinden, um mit Gottfried Dienst Frieden zu schließen. Overath klatschte ihm zynisch Beifall. Beckenbauer reichte Linienrichter Bachramow die Hand. Was er sagte, will man gar nicht wissen. Helmut Schön beruhigte seine Spieler. Als faire Verlierer defilierten die Deutschen an der Queen vorbei und gewannen damit viele Sympathien. Doch dieser 30. Juli 1966 ging als Tag der Engländer in die Geschichte ein. Bobby Moore nahm den Pokal aus der Hand der Königin in Empfang, Nobby Stiles tanzte mit dem nach Jules Rimet benannten Cup und die Zuschauer ließen jeden einzelnen Spieler in Gesängen hochleben. Das Mutterland des Fußballs war zum ersten Mal Weltmeister. Das Ganze hören wir uns jetzt auch noch musikalisch an. Hier sind Bobby Moore, Geoff Hurst, Martin Peters und die National White England Supporters mit Oh Sweet England. Außerdem The Business mit ihrer Hommage an Bobby Moore.
Mit dem Herrn.
Herrengedeck am Sonntagabend und dem Wembley-Tor. Wir haben nun zwei deutsche Sichtweisen auf dieses Tor, das sich zum 50. Mal jährt, diese Tage gehört. Wie aber blickt man denn in England auf diesen Treffer? Am 19.07. veröffentlichte der Tagesspiegel einen Essay von Mark Perryman, einem englischen Fußballautor, der auch schon hier im Herrengedeck zu Gast war. Er hat gerade sein neues Buch 1966 and All That veröffentlicht und Markus Hesselmann übersetzte den Text im Tagesspiegel ins Deutsche. 50 Jahre Wembley-Finale, die brave Klasse von 1966. Das WM-Finale von Wembley wird 50, das damalige deutsche Team wurde nie so gewürdigt wie dessen Vorgänger und Nachfolger im deutschen Fußball. Von Markus Hesselmann. Es dauerte etwas, bis Wolfgang Weber auftauchte. Heute? Wirklich? Ich dachte, wir treffen uns am Freitag, sagte er am Telefon, angerufen vom Geisbockheim aus, auf dem Trainingsgelände des 1. FC Köln, wo er zum Gespräch über die WM 66 erwartet wurde. Oh je, ich muss da in meinem Terminkalender was verwechselt haben. Ich bin in einer halben Stunde da, ich muss mich noch schnell duschen, ich hatte heute gärtnerische Aktivitäten. Weber erwähnte erst später, dass gärtnerische Aktivitäten für ihn auch heißt, die grünen Ufer des Rheins als Mitglied eines Kölner Bürgervereins von Müll zu befreien. Kann man sich Fußballstars der 70er oder 80er Jahre oder gar einen der heutigen Profis als Müllaufsammler am Rhein oder sonst wo vorstellen? Wolfgang Weber ist der freundliche Kerl von nebenan, obwohl er Nationalspieler und ein technisch versierter Spieler war, bekannt für sein Ausgleichstor in letzter Minute im WM-Finale 66. Und er sah auch noch gut aus mit Beatles-Haarschnitt auf seinen Autogrammkarten. Einer wie Weber passte gut ins deutsche Team damals, übertroffen vielleicht nur vom übernormalen Uwe Seeler. Wie Weber für den 1. FC Köln, so spielte auch der ewige Hamburger nur für einen Verein in seiner Karriere, den HSV. Ein Ausbund an Fairness, hanseatischer, fast schon britischer Fairness, war dieser Uwe Seeler darüber hinaus. Er stand zu seinen Prinzipien sogar in einem für eine Fußballerkarriere alles entscheidenden Moment. Die drei Jüngsten im Team, Franz Beckenbauer, Wolfgang Overath und ich, rannten zum Linienrichter und protestierten, erzählt Weber. Uwe hat uns sofort weggejagt. Er hat gesagt, hört auf zu protestieren, der Schiedsrichter hat entschieden. In solchen Kategorien habe man damals gedacht. Aber wir Jüngeren, wir waren eben auch für die Gerechtigkeit. Wolfgang Weber spricht hier natürlich über die Situation der WM 1966, zumindest aus deutscher Sicht. Als Verteidiger, der dem Geschehen in jener 101. Minute im Finale zwischen England und Deutschland im Wembley-Stadion am nächsten stand, hatte er gesehen, dass der Ball nicht über der Linie war. Doch das Tor wurde gegeben und der Rest ist Geschichte, englische Geschichte vor allem. In diesem Jahr feiern die Engländer, die derzeit ansonsten nicht viel zu feiern haben, das 50. Jubiläum ihres Sieges von Wembley, ihrer sportlichen Finest Hour. Und die Deutschen? Die machten einen guten Eindruck und waren ausgezogen, einen solchen zu hinterlassen. Selbst ein milder Protest wie der von Beckenbauer, Overath und Weber galt als unangebracht. Auch einer derartigen Extremsituation, zumindest in sportlicher Hinsicht, war mit stoischer Fairness zu begegnen. Jeder Furor Teutonicus blieb unter Sportsfreunden wie Seeler, Tilkowski, Held oder Haller. Später habe ich mal von vielen gehört, dass wir unser Land ganz anständig vertreten haben, sagt Wolfgang Weber. Überlegen Sie mal, wie brav und harmlos wir das Wembley-Tor weggesteckt haben. Können Sie sich sowas heute vorstellen? Weber ist nicht nur stolz darauf, das Finale erreicht zu haben. Wir haben im gesamten Turnier keinen Platzverweis bekommen. Wir hatten keine linken und hinterhältigen Spieler dabei. Aber gewonnen haben die anderen. Die Engländer, denen Weber vorwirft, mit vorschnellem, unglaubwürdigem Jubel beim Wembley-Tor die Unparteiischen beeinflusst zu haben. Musikalische Pause. Eat My Goal von Collapsed Lung. Das Wembley-Tor und die brave Klasse von 1966. Sie verkörperte eine Zwischengeneration im deutschen Fußball. Tilkowski, Jahrgang 1935, und der ein Jahr jüngere Seeler waren alt genug, sich an den Krieg zu erinnern. Aber sie hatten mit den durch den Krieg geprägten Siegern von 1954 nichts mehr zu tun. Andererseits waren sie zu alt für die erste Generation von Fußball-Popstars, in die auch der jüngere Weber nicht mehr wirklich vordringen konnte. 1966 war auch das Jahr, in dem der zweite deutsche Bundeskanzler Ludwig Erhard, der zwar als Minister für das Wirtschaftswunder steht, aber kein erfolgreicher Regierungschef war, der ersten großen Koalition weichen musste. Zwischenspiel auch in der Politik, im Lebensgefühl, vor den für beides prägenderen Willy Brandt-Jahren und den 68ern. Parallelen zwischen Fußball und Politik sollten nicht zu weit getrieben werden und das Rebellentum eines Günter Netzer oder Paul Breitner wird von Nostalgikern sicher größer gemacht, als es war. Aber glamouröser ging es auf jeden Fall zu auf dem Platz in den späten 60er und frühen 70er Jahren als jemals zuvor im deutschen Fußball. Verglichen mit den kulturellen, politischen und fußballerischen Entwicklungen der kommenden Jahre waren die mittleren 60er nüchterne Zeiten. Dazu passte ein neuer Stil in der Fußballkommentierung. Reporter schienen nun alles zu tun, um sich vom Wochenschaustil der Nazi-Zeit abzusetzen, den ein Herbert Zimmermann in seiner 54er Radioübertragung noch nahtlos pflegte. Die Fernsehübertragungen von 1966 strapazierten einen Willen zur Objektivität und Bescheidenheit, der Emotionen und Parteilichkeit nicht zuließ. Dafür aber lange Phasen des Schweigens, die man sich heute das ein oder andere Mal zurückwünscht, wenn auch nicht in der damaligen Dosierung. Jan, wie Rudi Michel das Wembley-Tor damals kommentierte, wie, ja, sagen wir mal nüchtern, das können wir uns mal schnell anhören.
Steil. Achtung, Achtung. Hi! Nicht im Tor, kein Tor. Oder doch, jetzt was entscheidet der Linienrichter? Tor.
Auf eine Art verkörpern die nüchternen 66er auch eine tragische Fußballgeneration. Nicht nur wegen der unglücklichen Niederlage. Selbst wenn sie damals gewonnen hätten, stünden sie ja womöglich heute nicht mit den Helden und Stars von 54 und 74 auf einer Stufe, die vor und nach ihnen kamen. 1954 stand für das Wirtschaftswunder, ein Gefühl des Wir sind wieder wer, von Auferstandenen aus Ruinen. Da war man zwar auch wieder unschön nationalistisch, aber das Wunder von Bern hat auf ebenso wundersame Art diesen Touch verloren. Es bleibt ein weitestgehend positiver Mythos, der vom gleichnamigen Sönke Wortmann-Film oder dem Roman Der Tag, an dem ich Weltmeister wurde von FC Delius verstärkt wurde. Dass beide Regisseur wie Schriftsteller eher als Linke wahrgenommen wurden, half womöglich dabei. 1974 war dann der große Sieg zu Hause, aber auch Höhepunkt und Ende der Generation Beckenbauer. Wir wissen ja von Connoisseuren und Beteiligten, dass die Mannschaft, die 1972 Europameister wurde, die eigentlich allergrößte war. Aber ein WM-Sieg daheim ist der bessere Stoff für Legenden. Zumal eine EM damals dann doch nicht die Bedeutung hatte wie heute. Hinzu kommt, der Gegner 1974 hieß Holland. Ein Aspekt, der in der Rückschau immer wichtiger wurde. So wie die Engländer heute retrospektiv um die WM 1966 herum eine bis heute reichende Rivalität zwischen Deutschland und England konstruieren, wird auch 1974 eher im Nachhinein in einen solchen Rivalitätskontext gebracht. Beides ist ein Mythos. Denn wie konnte Deutschland 1966 für die Engländer ein Rivale sein, wenn man gegen sie noch kein einziges Länderspiel gewonnen hatte? Erst zwei Jahre später in Hannover war es soweit. Auch der Football Total der Holländer war 1974 noch ein junges Phänomen. Seit 1938 waren die Niederlande überhaupt zum ersten Mal wieder bei einer WM dabei. Und sogar die Weltmeister von 1990, die eher respektiert als verehrt wurden, erfuhren wohl höhere Wertschätzung als die 66er. Die Mauer war gefallen, Deutschland auf dem Weg zur Wiedervereinigung und Franz Beckenbauer, der Kapitän von 1974, gewann nun ein zweites Mal als Trainer. Das kaiserliche Image hat durch sein skandalöses Verhalten als nationaler und internationaler Fußballfunktionär zuletzt arg und zu Recht gelitten. Seine Leistungen als Spieler und Trainer werden am Ende aber wohl auch das überstrahlen. Der Stellenwert der Sieger von 2014 im Kanon des deutschen Fußballs ist derzeit noch nicht wirklich abschätzbar.
als erste europäische Mannschaft in Südamerika zu gewinnen und den Gastgeber zu fünfmaligen Weltmeister Brasilien 7-1 zu schlagen, könnte hilfreich für eine längerfristige Legendenbildung sein. Was bleibt also von jenen, die vor 50 Jahren in Wembley unglücklich unterlagen? Dass sich ihr sportliches Schicksal auf dem heiligen Rasen von Wembley entschied, in dem Land, auf das wir unsere Ursprungsfantasien des Fußballs, der Demokratie und des Pop projizieren? Das Neuschwanstein des Fußballs nennt Wolfgang Weber das alte Wembley-Stadion und fügt den vielen Mythen damit einen eigenen, durchaus selbstironisch zu verstehenden Superlativ hinzu. Und er selbst, als wollte er seinen Status als sympathischer Normalo aus Köln unterstreichen, ging er 1996 bei der EM auf Wohnmobilreise durch England und saß wie jeder andere selbstbezahlende Fan auf den Rängen. Damals kam der Fußball zwar nach Hause, aber die Trophäe nicht. Denn die nahmen diesmal die Deutschen mit. Auch das setzt das Geschehen von 1966 aus deutscher Sicht in Perspektive. Oder auch schon der Viertelfinalsieg jener mythisch kreativen EM-Truppe 1972 in Wembley. Es ist aus heutiger Sicht nichts Besonderes, da zu gewinnen. Sportlich weniger bedeutende, aber durchaus unterhaltsame Anekdoten, wie die beiden deutschen Siege vor dem Abriss des alten und nach der Eröffnung des neuen Wembley-Stadions, drängten 1966 im kollektiven Gedächtnis der Fußballfans noch weiter in den Hintergrund. Was aber bleibt, ist das Wembley-Tor. Als Begriff, der zwar seine emotionalen Konnotationen über die Jahre verloren und sogar Wolfgang Weber ein wenig ermüdet hat. Doch das Wort fällt immer noch recht zuverlässig, wenn bei einem Spiel mit deutscher Beteiligung ein Ball von der Unterkante der Latte in Richtung Torlinie fällt. Egal, ob in der Kreisliga oder bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Soweit also Markus Hesselmann mit seiner Übersetzung des Essays von Mark Perryman. Nochmal Musik, England's Glory.
There are jewels in the crown of England's glory. And every jewel shines a thousand ways.
Das soll es gewesen sein vom Herrengedeck heute Abend auf der 102,6. 50 Jahre Wembley Tor. Ich bin in 2 Wochen wieder da mit Ausgabe Nummer 156. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann auch wieder einschaltet und dabei seid. Falls ihr euch bis dahin die Zeit vertreiben wollt, geht mal rein auf www.freefm.de. Sendungen zum Nachhören dort dann unter /Programm/Herrengedeck oder auch bei herrengedeck.blogspot.de. Bleibt dran, jetzt kommt gleich Jazzin und verabschieden möchte ich mich mit Carter USM und ihrer Hymne an England. Lassen wir sie feiern, die Engländer, ihr Wembley-Tor. Das dort übrigens nicht Wembley-Tor, sondern einfach nur The Third Goal heißt. Bis dahin, macht's gut, schönen Abend. Ciao.
I was born under a wandering star in the second council house of Virgo. Forcibly removed from the belly of my ma and raised on milk and perno. So just lie back and think of England.
Herrengedeck.
Das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulig.
Andreas Kulig.
Andreas Kulig.
Andreas Kulig.
Mit Andreas Kulig.
Herrengedeck auf Radio Free FM.